Wir wollen noch still lesen über die Wiederkunft von unserem Herr Jesus. Wir schlagen die Bibel auf, Offenbarung 19, Vers 5 bis 9. Offenbarung 19, Vers 5 bis 9. Es sind so herrliche Worte, stehen wir doch auf dazu. Auch ja, wenn wir Gottes Wort hören, Offenbarung 19, Vers 5 bis 9. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir nehmen wieder Platz. Ja, das, was wir gelesen haben, wird der Abschluss sein von unserem Zeitalter, wo wir drin leben, und zugleich der Anfang von einem neuen Zeitalter, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichten wird und seine Königsherrschaft antreten wird. Und es wird mit dem wunderbaren Hochzeitsmahl vom Lamm anfangen. Und wir dürfen dabei sein, ja, wenn wir im Glauben an ihn stehen. Glückselig sind alle, die dabei sein werden, steht da. Ja, ich habe gedacht, lohnt es sich nicht, dafür zu leben, alles dem Ziel unterzuordnen. Wenn er wiederkommt, dabei sein, an diesem grossartigen Fest auch teilzuhaben.
Ja, ich freue mich auch von ganzem Herzen, dass wir heute dürfen wieder in dieser Form zusammen sein und auf eine etwas andere Art Gottesdienst haben. Mit allen zusammen. Ich habe mich so von Herzen gefreut, auch gestern einfach zu sehen, wie sich alle so haben eingesetzt. Das ist so nicht selbstverständlich, wie sich auch erfüllt, was das Wort Gottes sagt. Du hast eine kleine Kraft, aber ich habe eine offene Tür vor dir gegeben. Das kommt mir auch immer wieder in den Sinn und wir wollen daran festhalten, dass unser Herr auch nach diesem Grundsatz weiter wird mit uns handeln, mit uns wird weitergehen. Ja, wir wollen heute das Gleichnis zusammen anschauen über das Hochzeitsfest. Der Text ist im Matthäus-Evangelium. Wir haben ja vor 5 Wochen, sie sind schon wieder her, dass Ostern war, dass wir Ostern gefeiert haben. Und wir wollen auch den die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, wo der Herr Jesus das Gleichnis erzählt, ein bisschen in Zusammenhang stellen mit dem, was dort passiert ist und in die Abfolge von dieser Woche. Wo er das Gleichnis hat, predigt ganz ausschließlich eigentlich vorwiegend an die elitäre Kaste von der religiösen Juden, von den Pharisäern, Sadduzäern und so weiter. Ist das am Dienstag gewesen? Am Dienstag vor dem Karfreitag, in dieser Passionswoche. Der Dienstag vor dem Karfreitag war ein äußerst herausfordernder Tag für den Herrn Jesus. Er ist dort bis auf das Äußerste bedrängt worden, attackiert worden von diesen religiösen Führern, die ihm heim wollen, eine Falle stellen. Irgendeine Fangfrage, irgendetwas, was sie ihnen hätten können anklagen und sagen, jetzt haben wir es, jetzt haben wir ihn. Du bist ein Betrüger. Mit äußerst gerissenen Fangfragen. Das ist der ganz Dienstag lang gegangen. Aber sie haben ihre Weisheit nicht. Sie haben sie nicht können das Wasser reichen. Bei weitem nicht. Er hat sie immer wieder völlig bloßgestellt. Am Ende vom Kapitel 20 ist der Herr Jesus ja vom Süden unter, beziehungsweise der konkret von Jericho unten, von der Jordan-Ebene, hat er sich ausgerichtet auf Jerusalem, ist angefangen wandern auf Jerusalem zu. Er ist zu Jericho vorbeigekommen und außerhalb von Jericho war ja die Begebenheit von diesen zwei Männern, die plötzlich geschrauen mit lautester Stimme. Sohn Davids, erbarme dich unser. Und es ist eine riesige Volksmenge mit dem Herr Jesus gesehen. Ganze Trubel Menschen ist um ihn herum gesehen und ist mit ihm gewandert auf dem Weg. Er hat den Jüngern angekündigt, ich gehe auf Jerusalem, die Stunde ist da. Er hat noch einmal sein Leiden angekündigt, kurz vorher. Und die ganze Menge ist mit ihm gegangen. Und mit auf dieser Wanderung, in Anführungszeichen, die schreienden Männer. Und sofort haben sie gesagt, Herr, sagen Sie, sie sollen schweigen. Was stört jetzt die da ist? Und was haben die zwei gemacht? Umso lauter geschrauen. Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und dann steht so schön im Vers 34, Kapitel 20, da erbarmte sich Jesus über sie. Und hat sie auf der Stelle geheilt. Ich weiß nicht, aber das kann sich niemand von uns vorstellen. Ein Leben lang wahrscheinlich blind gewesen. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, alles gesehen. Wer kann das verstehen, nachvollziehen von uns? Warum? Jesus erbarmte sich über sie. Wie er das auf seinem ganzen Lebensweg immer wieder gemacht hat. Und so ist er gegen Jerusalem gekommen. Und kurz vor Jerusalem, von dieser Seite her, von Osten her, kommt ja der Ölberg und dort ist das Dorf Bethphage, ganz nach von Bethanien auch. Alle beides nach bei Jerusalem. Und dort gegen das Bethphage zu, hat er den Auftrag gegeben, der Jünger, geht ins Dorf Bethphage. Und dort findet er eine Eselin mit ihrem Füllen. Und sagt zum Besitzer einfach, der Herr braucht es. Und er wird es geben. Und sie haben es gemacht und geholt. Immer noch die ganze Volksmenge, viele, die mit ihm gewandert sind, um ihn herum. Sie haben gesehen, was er gemacht hat. Einmal mehr an diesen Blinden. Und sie haben die Esel gebracht, haben ihre Kleider drauf getan, der Herr Jesus draufgesetzt. Und spontan ist es in die Leute hineingefahren. Ihr Herz hat gejubelt. Sie haben gemerkt, da ist ein ganz spezieller Moment. Und voll Enthusiasmus und Freude. Sie sind vorausgegangen, haben auf dem Weg ihre Mäntel, ihre Kleider an Boden gelegt. Auf der Strassenseite hatte es noch Palmen gehabt. Sie haben Palmenblätter abgeschlagen und auf den Weg gelegt. Alles Zeichen von der Intronisation, von der Krönung eines Königs. Und so, eine kurze Zeit, berufener König ist er so eingezogen, der Herr Jesus. Stellen wir uns das vor. Eine kurze Zeit ist das vorausgegriffen worden, vorausgeschattet worden, wo er im tausendjährigen Reich wird sein. Der König aller Könige. Jerusalem, Jerusalem, er kommt. Öffnet die Tore weit, dass der König der Ehre einzieht. Das ist da passiert. Die Stadt ist in Bewegung geraten und hat gesagt, wer ist dieser? Wer ist dieser? Und die Leute, die mit ihm gelaufen sind, haben gesagt, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Damit haben sie alle Prophezeiungen, wenn er wird sein, aus dem Alten Testament selber ausgesprochen. Und der Herr Jesus ist dann in den Tempel gegangen, steht in Matthäus 21, ab dem Vers 12. Jetzt wissen wir aus den anderen Evangelien, vor allem aus dem Markus-Evangelium, genau den zeitlichen Ablauf. Da war eine Nacht dazwischen. Also, der Einzug in Jerusalem, das ist klar, das war am Sonntag. Und das ist ein ganz spezieller Tag, auch prophetisch gesehen. Nämlich genau 173.880 Tage vorher hat der persische König Artaxerxes, hat er ein Edikt herausgegeben. Eine Erlaubnis bzw. einen Auftrag an Nehemia, dass er soll Jerusalem, wo am Boden zerstört war, wieder aufbauen. Und der Prophet Daniel hat das auf einen Tag vorausgesagt, dass eben in 173.880 Tagen der König, der Messias, wird einziehen als König in Jerusalem. Dann, eben aus dem Markus-Evangelium, wissen wir, dass er nachher der nächste Tag, der Mendung, war, wo er die zweite Tempelreinigung hat gemacht hat. Wo er als erstes natürlich nach der Nacht, wahrscheinlich ist er in Bethanien übernachten, wir wissen, wir kennen die Familie, die er war, übernachten. Und ist am Morgen im Tempel, als erstes in den Tempel gekommen. Und hat gesehen, was dort veranstaltet wird. Der reinste Markt, der reinste Bazar, Geldwechslerei, Verkauf, Betrug, alles Mögliche hat stattgefunden. Im Tempel. Und gleichzeitig ist in diesem Tempel, in dieser Säulenhalle Salomos, auch der Ort gewesen, wo der Sanhedrin, der höchste jüdische Rat, bestehend aus all diesen hohen Geistlichen, die hohen Priester und Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer. Der höchste Rat der Juden, der Sanhedrin, hat dort ihre Ecke gehabt in diesem Tempel. Sie haben alles immer beobachtet. Sie waren die, die zugelassen haben, dass ein solcher Basar im Tempel, im Haus Gottes überhaupt stattfinden darf. Sie sind verantwortlich dafür. Und da kommt Jesus und reinigt den Tempel. Und die Leute vom Sanhedrin, die haben die grösste Freude daran gehabt. Die sind auf die Palme gekommen, kann ich euch sagen. Was kommt da an? Wer meint er eigentlich, wer er sei? Und dann haben sie noch gesagt, lass doch mal, was alle Menschen, alle Leute dir zugeschrien haben. Hosanna, dem König Davids. Merkst du nicht, was du für ein Gotteslästerer bist? Dann hat Jesus gesagt, hat er noch nie gelesen, dass genau das in den Propheten steht. Aus dem Mund von Säuglingen, von Kind, von kleinen, grösseren Kind, wird ihm Lob bereitet. Nachdem ist er wieder raus, zurück auf Bethanien. Und alles, und nachher kommt im Kapitel 21, ab dem Vers 18, war der Dienstag. Am Montag war die Tempelreinigung. Am Dienstag ist sehr viel passiert, wie ich schon gesagt habe. Der Dienstag geht in Matthäus bis zum Ende des Kapitel 25. Hat alles am Dienstag stattgefunden. Auch die bekannte Ölbergrede und so weiter. Er hat angefangen mit dem, dass er wieder früh am Morgen in die Stadt zurück ist von Bethanien. Das mit dem Feigenbaum. Und er hat Hunger gehabt. Und der Schöpfer von diesem Feigenbaum kommt vorbei. Und der Baum hat nur Blätter. Er hat einen klaren Auftrag gehabt, Frucht seinem Herz zu bereiten. Nur Blätter gehabt. Der Jesus hat ihn verflucht, er ist auf der Stelle für dort. Und dann ist die erste grosse Fangfrage von den Pharisäern nach seiner Vollmacht. Wer bist du eigentlich? Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Weil sie haben ja gesehen, das habe ich noch vergessen bei der Tempelreinigung. Er hat nicht nur den Tempel gereinigt. Massen von kranken Leuten, Blinde, Lahme, sie kommen an diesem Tag, an diesem Palmsonntag, in den Tempel. Sie haben natürlich alles gehört, was gerade passiert ist. Und er hat alle geheilt. Alle geheilt. Vor den Augen vom Sanhedrin. Ihre Wut war unbeschreiblich. Ihre Verzweiflung. Wie kommen wir gegen den an? Und darum haben sie, jetzt konfrontieren wir ihn direkt. Hey, wer gibt dir diese Vollmacht? Das gibt es doch nicht, was du alles kannst. Das darf nicht wahr sein. Wie kommt das, dass du tust, was du tust? Wie kommt das? Der Herr Jesus hat ihnen dann eine ganze Predigt gehalten. Er hat ihnen drei Gleichnisse gehalten. Es sind Gerichtsgleichnis. Und das dritte wollen wir heute eben anschauen, das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsfest. Ich lese den Text vor, Kapitel 22 bis zum Vers 14. Vielleicht lese ich noch die zwei letzten Verse vom vorderen Kapitel. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, die zwei ersten, die er schon predigt hat, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Wie sagt sie ja nicht? Bei diesen herrlichen Werken, die der Herr Jesus da hat. Menschen geheilt, sich erbarmt. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. In Mitte wird es dargestellt auf dem Bild. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Dort auf dem anderen Bild sehen wir, wie die einzelnen geladenen Menschen sind gerufen und ihnen das erklärt ist worden. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Es hat plötzlich anders ausgesehen als auf dem Bild in der Mitte. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist Predigt an die Pharisäer und Führer vom Volk, das ganze Volk natürlich, aber in erster Linie ist es an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, Sadduzäer gerichtet gewesen. Ein Gleichnis, was ist ein Gleichnis? Mit einem Gleichnis erklärt der Herr Jesus wichtige Zusammenhänge anhand von einem Bild oder von einer Begebenheit, die wir aus unserem Alltag kennen. Und so fällt das Gleichnis an: Das Reich der Himmel gleich. Das ist wie ein Bild für das, was jetzt kommt, für die Begebenheit. Das Reich der Himmel, das bedeutet genau das Gleiche wie das Reich Gottes. Ich habe versucht, Unterschiede herauszudüfteln, aber es ist schriftgemäß genau das Gleiche gemeint damit. Und der Matthäus, Evangelist Matthäus, braucht ausschließlich diesen Begriff. Das Reich der Himmel. Genau das, wo nämlich die Juden darauf gewartet haben. Das Reich der Himmel. Sie haben gewusst, wie das wird sein. Es wird eine Welt sein auf dieser Erde, wo Gott selber bzw. der Messias direkt wird regieren. Es wird keine anderen Regierungen mehr geben. Gott allein wird regieren und wird wohnen unter den Menschen. Oftmals angekündigt durch Propheten im Alten Testament. Auf das haben sie gewartet, die Schriftgelehrten, Pharisäer. Und das im Zustand von der Unterdrückung unter den Römern. Wo sie nicht einmal selber haben dürfen, Todesurteile aussprechen. Und eingeladen zu dem Reich der Himmel, das haben sie auch ganz genau gewusst. Eingeladen war oder ist Israel, das Volk Israel, damit sie ihren Messias-König willkommen heissen können. Aber eingeladen, das lesen wir auch schon im Alten Testament, sind nach dem Volk Israel auch alle Menschen aus allen Völkern. Im Alten Orient ist es so gewesen, sie haben durchaus sehr grosse, ausgedehnte Feste gefeiert. Das war eine hohe Kultur, die Festkultur. Und erst recht, wenn ein König, ein hochgestellter Mensch, ein Fest gegeben hat. Ganz ein vorgängiger Ablauf. Und wenn ein besonders wichtiges, hohes Fest war, dann ist das lange Zeit im Voraus angekündigt worden. Aber ohne genaues Datum. Aber mit einem Zeitbereich. In dieser Zeit wird sie das Fest. Und das definitive Datum wird relativ kurz vorher mitgeteilt. Und die geladenen Gäste waren aufgefordert, sich den Zeitraum freizuhalten. Sich auf diese Art auch vorzubereiten, auf das hohe Fest. Ich weiß nicht, ob du auch schon in ein wichtiges, grosses Fest bist eingeladen worden. Was geht in uns vor, wenn wir zu einem grossen, wichtigen Fest eingeladen werden? Was machen wir für Gedanken? Ja, klar. Etwas vom Wichtigsten wird natürlich sein, ja, was lege ich denn an? Kleider. Was brauche ich für Kleider? Aber auch, wie kann ich mich vorbereiten? Was braucht es noch? Was muss ich machen, bis ich so weit, bis ich dann gehen kann zu dem wichtigen Fest? Jetzt war es so, auch wieder im Alten Orient, dass bei so außergewöhnlich wichtigen Fest sehr oft die Könige oder wer so immer gegeben, das Fest, die haben eine riesengroße Kleiderkammer geführt. Und die geladenen Gäste sind ausgestattet worden mit den Kleidern vom König. Die wollten nichts anbrennen. Die wollten nicht die Peinlichkeit erleben, dass jemand keinen Verstand hat und mit einem völlig unpassenden Äußeren kommt. Ein so ein wichtiger Anlass. Und jetzt, in unserem Fest, ist es so weit gewesen. Das Datum war bekannt gewesen. Das ist der Vers 3, wo steht, und er sandte seine Knechte aus. Jetzt, geht, rufen sie. Sagt ihnen, wenn, dass sie da sein müssen. Und das ist genau das, ist oft passiert. Das ist, wie gesagt, ist ein Bild für, aus dem realen Leben für eine geistliche Wahrheit. Wie oft hat Gott im Alten Testament gerufen? Wer waren denn seine Knechte? Ja, seine Botschafter damals, Propheten vom Alten Testament. Und haben das Volk gerufen zu ihrem Gott, zur Buße, zur Umkehr. Hier in unserem Gleichnis ist auf die Einladung nicht ein einziger glattner Gast gekommen. Oder hat gesagt, ja, ich komme. Sie haben alle abgesagt. Was hat der König gemacht? Er hat noch eins. Andere Knechte. Nicht, dass die ersten Knechte Fehler gemacht haben. Die Schuld wird nicht bei diesen Knechten sein. Im Gegenteil. Aber mittlerweile hat er andere Knechte müssen senden, auch wegen der zeitlichen Distanz. Was sind die anderen Knechte? Der Herr Jesus ist gekommen. Das Alte Testament ist abgelöst worden vom Neuen Testament. Und er hat wieder seine Jünger, seine Apostel ausgesendet. Und er hat ihnen genau gesagt, wie sie einladen sollen. Es wird ein Fest sein, das an Grösse, an Herrlichkeit nicht übertroffen werden kann. Sagt ihnen, alles ist bereit. Und der Ausdruck, Ochsen und Mastvieh sind geschlachtet. Das bedeutet, dass es wirklich ein riesengroßes, edels, nobles Fest war. Wie das von diesen glatten Gästen noch nie jemand bei weitem niemals erlebt hat. Ein unbeschreibliches Fest war geplant. Aber was passiert? Das zweite Mal. Statt mit Freude und mit Erwartung mitzugehen, steht sie achteten nicht darauf. Warum haben sie so reagiert? Wie kann man so verblendet sein, so dumm sein, eine solche Einladung von einem solchen König auszuschlagen? Es werden kurze Begründungen geben. Der eine ist zu seinem Acker. Der Begriff Acker in der Gleichnis vom Herrn Jesus, ganz speziell im Matthäus-Evangelium, ist immer das Bild für die Welt. Für die Welt, für das System. für das System vom Fürst von dieser Welt. Das ist der Acker. Die Welt hat sie abgehalten. Und noch präzisiert bei einem anderen das Gewerbe. Könnte vielleicht ein Beispiel oder ein Bild sein für einen Materialismus. Auch für die Gier, für die Habsucht. Das Gewerbe hat sie gebunden. Das lesen wir auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Samen, der unter Dornen gefallen ist. Dornen haben sie gestickt. Die Sorgen vom Leben, die Lust von dieser Welt, Begierde nach Grosssein, hat den Samen erstickt. Und genau das ist hier auch gemeint. Die eigenen Pläne verwirklichen. Ich habe eigene Pläne. Und das Fest wird lang dauern. Im alten Orient, bei so grossen Festen, die sind meistens eine ganze Woche lang gedauert. 7 volle Tage. Ich habe mir anders vorgenommen. Mein Weg geht nicht anders durch. Und ich kann mir jetzt nicht die Zeit nehmen. Aber sie haben auch noch ganz genau gewusst, dass sie ihre Kleider müssten ablegen und das Kleid vom König anziehen. Sie haben aber wollen ihren eigenen Willen verwirklichen, ihr Leben verwirklichen, für sich selber mal schauen und sorgen und schauen, was ihnen selber gut tut. Sie haben schon ihre Vorstellungen gehabt. Und so hat jeder seine Götze gehabt, die ihn abgehalten hat, dieser Einladung zu folgen. Und einige von ihnen ist die Einladung und die Botschaft vom König so lästig gewesen, dass sie die Knechte haben umgebracht. Einfach umgebracht. Nehmen wir das vielleicht mit als Frage. Was halten denn heute die Menschen ab, einem Ruf Gottes zu folgen? Ganz konkret. Was kennst du vielleicht sogar aus deinem Leben? Was ist immer wieder ein Kampf, eine Herausforderung? Ganz mit voller Hingabe einem Ruf Gottes zu folgen. Vers 7 ist so tragisch. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Aber es ist sehr verständlich, was für eine Arroganz, für eine Rebellion gegen den König aller Könige, seine Einladung zu seiner Herrlichkeit einfach auszuschlagen. Und das vielleicht sogar nach mehrmaliger Einladung. Einfach auszuschlagen. Und wie hat sich doch der Vers 7 erfüllt? Am Volk Israel. Und sogar mehrfach erfüllt. Und es stehen noch zusätzliche Erfüllungen aus von diesem Vers. Wie sehr hat sich es erfüllt, aber auch an der ganzen Menschheit wird sich erfüllen, was hier im Vers 7 steht. Aber trotz all diesen Erfüllungen, dass der Zorn Gottes wird ungehindert losbrechen, das Oberste bei unserem Gott ist seine Barmherzigkeit. Immer und immer wieder ruft er und ruft er. Und warum gibt es die Welt heute noch so, wie wir sie kennen? In dieser Finsternis, die greifbar wird, die zunimmt, Tag für Tag. Warum gibt es sie immer noch? Gott hat schon lange seinen Zorn ausgossen und dem ein Ende bereitet. Allein wegen der Barmherzigkeit Gottes. Weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Nur wegen dem. Die direkte Erfüllung nach dem, Zeitpunkt im Jahr 32 nach Christus, wo der Herr Jesus die Predigt gehalten hat, dort im April, drei Tage vor seiner Kreuzigung. Kurz darauf war die erste direkte Erfüllung im Jahr 70 nach Christus, wo die Heer vom Titus, vom römischen Kaiser, Jerusalem belagert haben. 140 Tage belagert und Jerusalem war hoch befestigt. Und sie haben durch eine riesige Stadtmauer einfach einen Wall vor dran geschaufelt. Bis sie einfach können drüber laufen und ein schreckliches Blutbad angerichtet. Die, die nicht schon vor Hunger gestorben waren von dieser 140-tägigen Belagerung von Jerusalem. Ein schreckliches Blutbad. Und sie haben Jerusalem am Erdboden gleich gemacht. Vom Tempel ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Aber nicht viel später, im Jahr 135. Die Juden haben sich wieder ein bisschen sammeln können, haben vor allem dann das umliegende Land Judäa besiedelt, nachdem das Jerusalem völlig am Boden war. Und dann ist der Simon Bar Kochba ganz bekannt worden unter diesen Juden dort. Und er hat gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der Morgenstern, Simon Bar Kochba. Und wisst ihr was? Vom Sanhedrin, vom höchsten Gremium, hat er volle Unterstützung bekommen. Ich bin der Messias, hat er behauptet. Ich werde euch von den Römern befreien. Und hat einen Aufstand gemacht. Und die ersten paar Monate war hoch erfolgreich gegen die römische Besatzung. Und das hat ihnen noch mehr Auftrieb gegeben. Aber 3 Jahre später ist das nächste schreckliche Blutbad passiert unter den Juden. Stell mir es vor, der wahre, barmherzige Messias, ein paar Jahre vorher abgelehnt. Und dann kommt einer in seinem eigenen Namen und sagt, ich bin der Messias. Die volle Unterstützung geben. Und das ganze Land ist, wie es im Prophet Micha prophezeit wird, gepflügt worden, richtig geht. Jerusalem, ja, einmal ist umgepflügt worden. Wie der Prophet Micha hat vorausgesagt gehabt. Die überlebt haben, die Juden, die hat man verkauft. Alle verkauft auf dem Weltmarkt vom Sklaven, von den Sklaven. Es waren so viele, dass der Sklavenpreis völlig zusammengebrochen ist. Letzte Woche war ja das grosse Unglück in Israel. Auf dem Berg Meron. Eine ganze Pilgerschaft von religiösen Juden, die zu diesem Pilgerort sind gegangen. Und dort ist eine Massenpanik ausgebrochen. Irgend 45 oder so sind tot worden. Wisst ihr, an was sie gedacht haben? An Simon Bar Kochba. An falsch Messias. An den Aufstand gegen die Römer. Das ist der Hauptgegenstand von diesem jährlichen Fest. Was für ein Gericht. Was für ein lebendiger Gott. Die Ablehnung vom wahren Messias geht ja weiter, ist durch die ganzen Jahrhunderte durch weitergegangen. Und der Höhepunkt vom Gericht und vom Zorn Gottes über sein Volk steht kurz bevor. Kurz bevor. Aber gleichzeitig auch über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen auf der ganzen Welt, wo die Einladung, Versöhnung mit Gott bewusst ablehnen. Das gewaltige Opfer Jesu Christi für ihre Sünden, wo er sein Blut vergossen hat, verhöhnen, mit Füßen treten. Ich brauche das nicht. Was habe ich zu tun mit dem? Und so haben die geladenen Gäste, haben wir gelesen, die Einladung boykottiert, abgelehnt. Und wie hat der König das beurteilt, so eindrücklich im Vers 8? Sie waren nicht würdig. Sie waren nicht würdig. Und jetzt schickt der König seine Knechte wieder aus. Ein drittes Mal. Und sagt ihnen, geht weiter. Eine Kreuzung von der Landstrasse. Das ist auch ein Bild für über Grenzen raus. Ins Ausland. Geht und ruft in alle, ladet alle ein. Es steht da im Vers 10, und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll. Beziehungsweise hat der Herr Jesus das schon wieder im Gleichnis übertragen, wir können das direkt übertragen, da hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt, im letzten Kapitel von Matthäus 28, geht jetzt hin zu allen Völkern. Predigt das Evangelium. Macht sie zu Jünger. Taufet sie. Lehret sie alles halten, was ich euch habe befohlen. Das ist das Zusammenbringen von den Glatten, was seit 2000 Jahren stattfindet. Wo wir auch sehen, dass jeder Mensch eingeladen ist. Sogar dringlich gerufen, genötigt zu kommen, sind die Menschen. Auch der Schwächste, der Geringste, der Böseste, aber auch ganz, ganz viele, die sich bisher so überaus gut vorgekommen sind. Alle sind gerufen, eingeladen. Jeder darf kommen, wie er ist, oder wie es eh ist. Jeder darf kommen, so wie er ist. Aber, es gibt eine unumgängliche Bedingung. Man kann nicht so bleiben, wie man ist. Man kann nicht so bleiben. Weil niemand so, wie er ist, gut genug ist. Niemand würdig ist und gerecht ist, vor dem grossen König. Es hat niemand das passende Kleid. Nicht ein einziger Mensch hat das passende Kleid. An dem Hochzeitsfest, wo wir hier eingeladen sind, du und ich, wir alle, als Zutritt zum Reich Gottes, da brauchen wir ein neues Wesen. Sonst kommen wir nicht rein. Ein neues Wesen. Im Gleichnis eben bildhaft ausgedrückt mit dem Festgewand. Die Eingeladenen, die haben Ausreden gehabt und nicht sie kommen. Sie haben nicht wollen das Kleid vom König anlegen. Weil das hat bedeutet, dass sie ihr eigenes Leben ablegen. Und das Wesen, das Kleid vom König sich anziehen. Wir müssen aber unsere eigenen Kleider ablegen und das Festgewand vom König anlegen. Das Festgewand ist nämlich die Würde, die wir brauchen. Die Gerechtigkeit Christi, die uns bekleiden muss. Und wisst ihr, wie das Kleid, was du und ich brauchen, wie das hergestellt ist worden. Woher das kommt? Es ist auf dem Bild da. Der Ursprung ist auf dem Bild. Es ist ursprünglich ein Kleid aus Fell gewesen. Für das ist ein Lamm gestorben. Und hat sein Blut vergossen. Der Preis von diesem Kleid, der ist unbezifferbar. Unbezifferbar. Kein Mensch kann das bringen. Es ist das Kleid. Ein anderer Name für das hochzeitliche Kleid finden wir im Jesaja. Der Jesaja schreibt über das. Das Kleid von der Gerechtigkeit. Das wollen wir aufschlagen, Jesaja 64 zuerst. Jesaja 64. Ursula, kannst du nochmal das Fenster öffnen? Da lesen wir zuerst Beurteilung Gottes über deine und meine eigenen Kleider. Das steht im Kapitel 64, Vers 5. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine. Und alle unsere Gerechtigkeit, steht eigentlich im Mehrzahl, alle unsere Gerechtigkeiten sind geworden wie ein beflecktes Kleid. Das ist Gottes Urteil über unsere Kleider. Und das ist so schwach übersetzt leider hier, das befleckte Kleid. Im Englischen ist es schon viel passender. Filthy rags. Das bedeutet so viel wie erbärmliche Lumpen. Erbärmliche Lumpen. So beurteilt Gott deine eigene Gerechtigkeit, dein Gutsein und mein Gutsein. Und dann steht der herrliche Vers in einer Seite weiter vorne, Jesaja 61, Vers 10. Ein Gladner ist gekommen, hat das Kleid angenommen und sagt jetzt, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut, die sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Es ist ein Versuch, die Herrlichkeit von diesem Kleid zu beschreiben. Sie ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Und tatsächlich steht da am Ende vom Vers 10, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und jetzt war der Moment, wo der König selber ist gekommen, eingetreten ist in den Hochzeitssaal. Vollgestopft mit Menschen. Und er hat seine Augen nicht lange müssen wandern über die grosse Menge. Ist sofort bleiben hängen. Ein Mensch. Das ist bildhaft gesprochen. Es gibt, hat sicher mehrere gegeben. Ein Mensch, sieht er. Der ist da gesessen. Im Hochzeitssaal. Das heisst, an der Schwelle zum Reich Gottes. Am Eingang in die Ewigkeit. In seinen eigenen Lumpen. In seinen eigenen Lumpen. Er war nicht bereit, zuzugeben, dass er nur Lumpen trägt. Dass sein ganzes Wesen verdorben ist. Und er sich das ganze Leben lang nur mit äußerlicher Frömmigkeit geschmückt hat. Mit unter den Gläubigen ein- und ausgegangen ist. Der Mensch steht natürlich bildhaft eben für viele, viele Menschen, die von sich überzeugt sind, dass sie gute Christen sind. Sie wissen, wie man sich verhalten muss als Christ. Sie haben die äußere Form von Frömmigkeit. Und sie wollen im Himmel. Sie wollen im Himmel. Aber sie wollen vor dem heiligen Gott nicht kapitulieren. Sie glauben nicht wirklich, dass an mir nichts Gutes ist, wie der Paulus sagt. Sie wollen ihr eigenes Leben nicht aufgeben, weil es nämlich völlig nutzlos ist vor Gott. Und auf der anderen Seite dafür das Leben Jesu ergreifen. Das Leben, das nachher er in allem zu sagen hat. Er hat dann in allem zu sagen. Sie haben mit ihrem Verstand geglaubt. Sie haben mit ihrem Verstand an Jesus geglaubt. Aber in ihrem Herzen glauben sie lieber an sich selber. Und sie lieben zuerst sich selber. Die enge Pforte, wo der Mensch sich vor Gott muss demütigen und alles eigene abgeben, kapitulieren, dass er durchkommt. Wo er dem Herr die Herrschaft über sein Leben übergibt, die ist ihnen zu eng. Zu eng. Sie heisst, sie stehen immer wieder drumherum. Versuch es. Aber nein, das mache ich nicht. Das geht mir zu weit. Diese Haltung ist langfristig sehr gefährlich. Was hat der Mann gemacht in diesem Hochzeitssaal mit seinen Lumpen an? Er hat nichts anderes als Gott selber betrogen. Er hat Gott betrogen. Er hat mit seiner Haltung der Opfertod Jesu Christi, der Opfertod, hat er verhöhnt mit seiner Haltung. Jesus, du hättest den Weg gar nicht müssen gehen. Also wegen mir hättest du den nicht müssen gehen. Schau doch, ich arbeite selber im Himmel. Es ist eine Verhöhnung vom Weg, vom Opfertod Jesu Christi. Es ist im Endeffekt nichts anderes als Rebellion. Pfuster haben gegen Gott. Gegen den barmherzig, heilig, gnädig Gott. Wenn solche Menschen an ihrer Einstellung festhalten und nicht umkehren, Buss tun, ihr eigenes Gutsein, ihre eigene Frömmigkeit als unwürdige Lumpe vor Gott erkennen, dann bleiben sie in der äußersten Gottesferne, in der äußersten Finsternis. Ja, da sind wir am Schluss angekommen, Vers 14. Ja, Gott ruft alle Menschen zur Versöhnung. Mit ihm. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und all die vielen Menschen, die der Hochzeitssaal dann voll waren, die waren alle auserwählt. Auserwählt. Am Hochzeitsfest teilzuhaben, an Ewigkeit teilzuhaben, ins Reich Gottes einzugehen. Aber warum genau sie sehr auserwählt waren? Ganz einfach. Weil sie der Einladung Folge geleistet haben. Weil sie durchgetreten sind durch die enge Pforte. Das Kleid von der Gerechtigkeit haben angelegt bekommen. Dankbar haben angenommen. Darum, sie waren auserwählt. Und jeder Mensch ist berufen, diese Auserwählung anzunehmen. Ich möchte aufhören mit der Erinnerung an die Stelle, die der Yves schon gelesen hat, aus der Offenbarung 19. Die beschreibt ja genau das, was hier ist. Nur heisst es dort, das Hochzeitsfest oder Mahl ist gekommen. Und die Braut hat sich bereit gemacht. Das ist die Vergangenheitszukunft, das prophetische Vergangenheit. Das ist noch nicht so weit. Wir sind noch in Phase, wo Gott ruft. Kommt, nehmt das Kleid von Gerechtigkeit, geht ein in die Hochzeitssaal. Und schon gleich, schon sehr, sehr gleich, wird es stattfinden, das Hochzeitsfest. Und ich glaube fest, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ich glaube fest, dass es auf dieser Erde wird stattfinden. Weil das Ziel von allen Wegen Gottes ist die Erde. Der Himmel wird auf der neuen Erde sein. Ja, denken wir über das nachher, nehmen auch die Fragen mit. Es ist nicht möglich, die definitiv auszufüllen so schnell. Nehmen es doch heim und denken noch über die Fragen nachher, füllen es aus. Das würde mich sehr freuen. Ja, jetzt möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der herrliche König bist. Du bist der herrliche Messias, der zwar auf der Niedrigkeit eines Eselrücken seine Herrschaft antreten hat, in Jerusalem für eine ganz kurze Zeit. Es war wie eine Vorschattung auf die Herrlichkeit, die wird kommen. Alle sind gesund worden, die wollen. O Herr, du herrlicher Heiland, du willst auch jedes von uns ganz gesund machen. Nicht an unserem Leib in erster Linie, aber an unserem Seel, an unserem Geist vollständig wiederherstellen. Und du wirst deine Brut bereiten und sie wird ohne Flecken und Runzeln sein. Sie wird geschmückt sein mit dem Schmuck Christi. Wir danken dir, treuer Herr. Wir danken dir, du Lamm Gottes, dass du dir hast lassen schlachten. Das Blut hast vergossen für uns jedes von uns. Bitte, Herr, sei du jeder gnädig und hilf, dass wir uns, ruf du weiter, dass wir unser Leben dir ganz hergeben. Herr, dass wir uns alle eigenen ablegen und deine herrlichen Kleider dürfen empfangen. Wir loben und preisen deinen Namen, wir verherrlichen dich. Danke dir, dass du unter uns wirkst, dass du in unserer Umgebung wirken willst, dass wir dürfen ein Licht sein, Herr, und Menschen noch dürfen zum Glauben kommen, Herr, in der allerletzten Minute. Es ist letzte Minute. Amen.
Ja, ich habe als Schlussvers auch den Jesaja 61, Vers 10 ausgewählt. Ich lese uns den nochmal vor. Stimmen wir doch auf und dann würde ich nachher noch beten. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Wir beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was wir gehört haben heute in der Predigt. Danke für deine Liebe zu uns. Danke, dass du ein Gott bist, der immer noch einladen tut, der einladen tut zum Heil. Ja, dass du voller Geduld bist und immer wieder rufst. Danke auch für jedes unter uns, der diesen Ruf hat dürfen hören und hat dürfen annehmen. Und wenn dich bitte, auch für die, die es noch nicht gemacht haben, dass sie noch dürfen auf deinen Ruf reagieren. Dass keins von uns muss verloren gehen und dass auch noch Menschen dürfen dazustossen. Ja, dass du auch Menschen zu der Gemeinde dazuführen tust, auch zu uns. Möchte ich auch bitten, dass wir uns vorbereiten, dass wir, ja, wie wir es gehört haben, auch die Gerechtigkeit von dir annehmen, nicht unsere eigene Selbstgerechtigkeit aufbauen. Dass wir immer wieder auch bekennen, wenn wir fehlen, dich um deine Hilfe bitten. Dass wir aber auch lernen können, deinen Willen zu tun, in diesen Werk zu wandeln, die du vorbereitet hast. Ja, und ich möchte dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist. Und jetzt wollen wir auch noch bitten, um dein Segen für unsere Gemeinschaft, um ein gutes Miteinander. Danke, dass du mitkommst, auch in diesem Tag und in dieser Woche mit jedem Einzelnen von uns. Amen.